Deutschlandfunk. Hintergrund.
Geschichte aktuell. Vermeidbarer Angriff, schleppende Aufarbeitung. Die Atombombe auf Hiroshima vor 75 Jahren. Eine Sendung von Katrin Erdmann.
Scientists, British and American, have made the atomic bomb at last. The first one was dropped on a Japanese city this morning.
6. August 1945. Die BBC berichtet von einer japanischen Stadt, auf die erstmals eine Atombombe abgeworfen wurde. Mit dem Namen der Stadt, Hiroshima, hätten die britischen Hörer damals wenig anfangen können. Die BBC schildert die Sprengkraft der Bombe und zitiert aus der Ansprache von US-Präsident Truman. Über die Opfer verliert der Sprecher kein Wort. In Europa ist der Krieg zu diesem Zeitpunkt vorbei, Hitler tot und Deutschlands Kapitulation unterzeichnet. Doch im Pazifik vergingen weitere 3 Monate und erst nach dem Abwurf der 2. Atombombe auf Nagasaki gab auch Japan auf. Die Atombombe, ursprünglich als Waffe gegen Hitler-Deutschland geplant, zerstört 2 Städte und das Selbstvertrauen einer Nation auf der anderen Seite der Welt. Es war Japan, nicht Deutschland, das die USA zum Eintritt in den 2. Weltkrieg veranlasste. Mit dem japanischen Überraschungsangriff auf den US-Militärhafen Pearl Harbor auf Hawaii am 7. Dezember 1941. Und Japan will seinen Machtbereich weiter ausdehnen.
Die Japaner planen was Großes. Also, was ist das Ziel?
Ein halbes Jahr später, 1942, die Schlacht um die Midway-Inseln im Pazifik. 2019 verfilmt von Roland Emmerich. Das Atoll liegt zwischen Hawaii und Japan. Diesmal sind die USA vorbereitet. Sie haben vorher alles mitgehört. Charlton Heston und Robert Mitchum in dem Klassiker von 1976.
Schlacht um Midway ist die Geschichte der Leute, die diese Insel zum Wendepunkt des Krieges im Pazifik werden ließen.
Japans Marine verlor in dieser Schlacht 4 der wichtigen und großen Flugzeugträger. Und ohne diese Flugzeugträger war im Prinzip danach keinerlei Offensivaktivität auf japanischer Seite mehr möglich.
Sven Sala ist Professor für moderne japanische Geschichte an der Sophia-Universität in Tokio. Vielen Japanern in der Marine, sagt er, war bereits vor dem Krieg klar, dass man gegen die Amerikaner keine Chance habe. Doch kapitulieren wollte Japans Kaiser noch längst nicht. Die USA hingegen, ermutigt durch den Erfolg von Midway, beginnen ihre Strategie des Inselspringens, also Insel für Insel, zu erobern. Eine der grausamsten Schlachten ist die um die Marianeninsel Saipan im Sommer 1944. Die USA testen dabei ihre neuen Langstreckenbomber. Auf japanischer Seite sterben mehr als 20.000 Soldaten und Zivilisten. Im März 1945 warnt ein Radiosprecher die Bevölkerung vor dem Luftangriff auf Tokio. Hier die Aufnahme aus einem Privatarchiv. Die Amerikaner bombardieren die Stadt viele Male. Bei dem größten Angriff sterben 100.000 Menschen. Mehr als 1 Million werden verletzt. Shizuko Nishio hat am 10. März Geburtstag. 1945 wird sie 6 Jahre alt und erlebt den Angriff in einem Bunker mitten in Tokio mit knapp 70 anderen Müttern und Kindern.
Ich erinnere mich immer noch an die Stimmen junger Mütter und ihrer Kinder, die von draußen gegen die eiserne Bunkertür geschlagen und gerufen haben, bitte lassen Sie uns auch rein. Aber keiner wollte während der Angriffe die Tür aufmachen. Als wir dann am nächsten Morgen nach draußen getreten sind, lagen viele Tote vor der Tür. Das waren die, die wir nicht reingelassen haben.
Vor 20 Jahren erst hat sie erstmals öffentlich über ihre Erlebnisse gesprochen. Heute berichtet sie Schulkindern im Luftangriffsmuseum von Tokio darüber. Hiroto Hishima arbeitet dort und zeigt auf einer Karte, warum es so viele Opfer gab.
Imperial Palace, Tokyo Station.
Königspalast, der Hauptbahnhof und vieles mehr. Die Brandbomben fallen mitten ins dicht besiedelte Herz der Stadt und setzen die Holzhäuser in Flammen.
Aber es lag auch daran, dass der Bevölkerung per Gesetz die Flucht verboten war. Die Menschen mussten stattdessen die Flammen löschen.
April 1945. In Europa ist der 2. Weltkrieg schon fast vor dem Ende. Die Rote Armee erreicht Berlin, Deutschland steht kurz vor der Kapitulation. In denselben Wochen kommt es auf der Pazifikinsel Okinawa zu einem Gemetzel zwischen Japanern und US-Amerikanern. Japan versucht, die Kapitulation hinauszuzögern, doch die Amerikaner sind stärker, kämpfen sich auf der Insel sozusagen von Höhle zu Höhle vor. räuchern sie hintereinander weg aus. Mariko Ichii ist damals 21 Jahre alt, kümmert sich als Krankenschwester um verletzte Soldaten der japanischen Armee. In einer Doku des japanischen Senders NHK erinnert sie sich.
Die Menschen verbrannten bei lebendigem Leib. Sie schrien, es ist heiß, da brennt was bei mir, und starben. Wir sahen das und sagten uns, in einigen Stunden wird das Gleiche bei uns passieren.
Einige Zivilisten werden von den japanischen Truppen sogar zum kollektiven Suizid gezwungen. Insgesamt sterben bei der Schlacht um Okinawa innerhalb nur eines Monats mehr als 200.000 Menschen. Trotz der hohen Verluste, Japan gibt noch immer nicht auf. Auf der Potsdamer Konferenz Ende Juli 1945 lehnt der Kaiser eine Kapitulation ab. Die USA beschließen, jetzt muss die Bombe zum Einsatz kommen, sagt der deutsch-japanische Historiker Takuma Melba.
Da gab es eben Hochrechnungen anhand der Schlacht von Okinawa. Und da haben die amerikanischen Militärexperten gesagt, also hoppla, wenn das nur vergleichsweise so läuft wie auf Okinawa, dann haben wir mit bis zu 250.000 toten amerikanischen Soldaten zu rechnen.
Und das müsste man dann erstmal den Menschen im eigenen Land erklären. Die Japaner, sagt Historiker Sven Sala, hätten das Unglück sehenden Auges in Kauf genommen.
Man wusste, dass die Atombombe gebaut wurde, und man wusste, dass die USA auch zum Einsatz der Atombombe irgendwann bereit sein wird.
Dann, am Morgen des 6. August, passiert das Unvorstellbare. Die USA werfen Little Boy über Hiroshima ab, die erste Atombombe überhaupt. Den Ton hat der TV-Sender NHK nachgestellt. US-Präsident Harry Truman.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima.
Otto Hahn, der Entdecker der Kernspaltung, ist zu diesem Zeitpunkt in englischer Kriegsgefangenschaft. Er erfährt von den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und drei Tage später auf Nagasaki von einem englischen Offizier. Er ist geschockt, dass solche Waffen eingesetzt wurden.
100.000 unschuldige Japaner, die können doch nichts dafür, haben der Engländer gesagt. We don't mind about the 100.000 Japs if we save one of our people. So ungefähr hat der Mann gesprochen. Also er war eben ein typischer Nationalist als Engländer. Uns stören die 100.000 Japaner gar nicht, wenn die rumkommen. Wenn wir nur ein oder zwei unserer Engländer retten, dann ist das schon gut.
Über die Zahl der Toten gibt es unterschiedliche Angaben. Viele Quellen nennen für Hiroshima 140.000 und für Nagasaki bis zu 80.000 Opfer, die sofort ums Leben kommen. Tausende sterben später an den Folgen. In Hiroshima erinnert der weitläufige und wunderschön angelegte Friedenspark an das Unglück. Umgeben von einem kleinen Lotusblumenteich steht in einem Rondell die Friedensglocke. Jeder kann sie mit einem Holzbock schlagen, dann schallt es dumpf durch das satte Grün. Am südlichen Ende des Parks befindet sich das Friedensgedächtnismuseum. Das Museum wurde vergangenes Jahr umgestaltet. Es konzentriert sich jetzt mehr auf die Geschichten der Opfer. Bevor man durch einen langen, dunklen Gang zu diesem Teil der Ausstellung läuft, zeigt ein animiertes Modell die Zerstörung der Stadt. Erst liegt alles ganz friedlich da, dann blitzt es kurz und Hiroshima liegt in Schutt und Asche. Shuichi Kato ist seit 5 Jahren stellvertretender Direktor. Vom Tag des Bombenabwurfs auf Hiroshima gibt es nur 2 Fotos, erzählt er. Aufgenommen gegen 11 Uhr morgens, 3 Stunden nach dem Unglück. Obwohl unscharf, lassen sie das Grauen erahnen. Bei einigen Opfern sehen die Haare aus, als hätten sie den Finger in die Steckdose gesteckt. Eine Mutter hält etwas Dunkles im Arm. Es ist ihr totes Kind. Einer anderen Frau scheint es den Rock verbrannt zu haben. Ein falscher Eindruck, sagt Kato.
Das, was ihr dort am Bein herunterhängt, ist ihre verbrannte Haut. Durch die Explosion und die enorme Hitze hat sie sich abgeschält.
Selbstgemalte Bilder von Opfern zeigen, wie Menschen an den damals in der Stadt üblichen Wasserbecken stehen oder darin liegen, um ihre Wunden zu kühlen. Viele andere sprangen in den Fluss. Unter den Opfern waren neben vielen anderen Ausländern auch 10% Koreaner. Von ihnen ist jedoch nur in einer ganz kleinen Ecke die Rede.
Ein Grund, weshalb wir in der Ausstellung die japanischen Opfer und die anderen voneinander getrennt behandeln, ist, dass wir über die anderen kaum Informationen haben. Aber uns ist wichtig, dass Besucher sehen, dass es auch Opfer aus anderen Ländern gab.
Robert Jacobs, Professor am Friedensinstitut in Hiroshima, hält das für eine schwache Ausrede. Er hat das Museum bei einem anderen Teil der Ausstellung beraten.
Zum Beispiel von den koreanischen Strahlenopfern. Es hätte unter ihnen sicher einige gegeben, die gern ihre Geschichte geteilt und Erinnerungsstücke zur Verfügung gestellt hätten. Es ist wahrscheinlich eher so, dass sich niemand darum bemüht hat.
Dabei hätten Männer wie Lee Jong-gun gern etwas dazu beigetragen. Als die Bombe am 6. August um 7:45 auf Hiroshima fällt, ist der heute 92-Jährige gerade auf dem Weg zur Arbeit. Er zeigt Fotos von damals.
Es war ein schöner Tag, ein ganz klarer Himmel. Ich stand auf einer Brücke, als sich der Himmel plötzlich orange-gelblich verfärbte. Danach kam eine Hitze und dann eine Druckwelle.
Lee Jong-gun wirft sich auf den Boden, hält sich die Hände vors Gesicht. Als er 10 Minuten später wieder aufblickt, ist alles um ihn herum dunkel. Kein Haus steht mehr. Der Jugendliche flüchtet sich unter eine Brücke.
Ein Mann hat dann zu mir gesagt, dein Gesicht ist ganz rot und verbrannt und erst da habe ich einen Schmerz gespürt. Der gesamte Teil meines Körpers, der nicht von Kleidung bedeckt war, war verbrannt.
Monatelang leidet er furchtbar. In seinen offenen Wunden legen Fliegen ihre Eier ab. Mit Essstäbchen entfernt die Mutter einzelne Maden. Ihre warmen Tränen tropften dabei auf meine Wangen hinab, beschreibt er Jahre später diese Zeit. Damals lebten im Land fast 2 Millionen Sainichi, wie die Koreaner in Japan genannt werden. Für die hohe Zahl gibt es 3 Gründe, erklärt Agota Duro von der Hiroshima-Universität. Die Kolonialisierung Koreas durch Japan 1910. Viele Koreaner gehörten der verbotenen Unabhängigkeitsbewegung an und tauchten ausgerechnet in Japan unter. Und eine dritte Gruppe sind Zwangsarbeiter.
Die wurden vor allem 1944 und 1945 als Arbeitskräfte gebraucht, als Japan kurz vor der Kapitulation stand und nahezu alle männlichen Japaner im Krieg eingesetzt waren. Die Südkoreaner wurden dann zur Zwangsarbeit nach Japan gebracht.
Die Bombenabwürfe sind für südkoreanische Hibakusha, Hibakusha bedeutet Strahlenopfer, eine doppelte Bürde. Schon vorher werden sie heftig diskriminiert, nun kommt noch die Stigmatisierung dazu. Kim Jin-ho ist beim Unglück noch im Mutterleib. Erst als Jugendlicher erfährt er von seinen Schwestern, dass er ein Strahlenopfer ist. Doch schon vorher, berichtet er, wird er als Ausländer heftig von den japanischen Kindern angefeindet.
Es fing in der Grundschule an und ging bis zur Mittelschule. Ich wurde dauernd von den japanischen Schülern gehänselt, Dummkopf genannt. Wir waren für sie Barbaren und schmutzig. Die, die schwächer waren, sind daran zerbrochen. Die Stärkeren haben versucht, sich zu wehren, sodass es immer wieder zu Konflikten kam.
Dieses Gefühl kennt auch Lee Jong-gun. Der 92-Jährige hat sich erst vor 8 Jahren als Koreaner zu erkennen gegeben. Bis dahin hieß er Masaichi Egawa, ein Name, dem ihm die Japaner zugewiesen hatten.
Aus Angst vor weiterer Diskriminierung kam es mir überhaupt nicht in den Sinn, meinen koreanischen Namen zu verwenden, sondern ich wollte als Japaner wahrgenommen werden.
Trotz aller Diskriminierungen, der japanische Staat, sagt Lee, habe ihn anstandslos als Strahlenopfer anerkannt und ebenso entschädigt wie die Japaner. Lee hat die südkoreanische Staatsangehörigkeit. Das macht vieles einfacher. Kim Jin-ho hingegen hat, obwohl seine Eltern geografisch aus dem Süden kamen, seit 1972 den nordkoreanischen Pass. Fast 40 Jahre war der 74-Jährige Präsident eines vom kommunistischen Regime finanzierten Vereins. In dem Büro im Westen Hiroshimas hängen natürlich Fotos der ewigen und großartigen Führer Kim Il-sung und Kim Jong-il an der Wand. Kim ist eine Art Halbkommunist, denn leben wollte und will er nicht in Nordkorea. Und als Opfer eines Atombombenangriffs steht er dem Rüstungsprogramm des Landes eher distanziert gegenüber.
Unabhängig von Nordkorea bin ich grundsätzlich gegen alle atomaren Waffen.
Nach den Atombombenabwürfen sind schätzungsweise 2000 Opfer nach Nordkorea ausgewandert. Heute lebt davon noch etwa jeder 10., schätzt Kim. Schuld daran ist aus Kims Sicht die japanische Regierung, die Nordkoreaner nicht entschädigt. Yuko Takahashi hat an der Universität von Kyushu über koreanische Atombombenopfer promoviert. Anfang des Jahrtausends, vor 20 Jahren, gab es noch einen Austausch zwischen nordkoreanischen und japanischen Ärzten. Doch dann kommt der 11. September 2001. Nordkorea gehört jetzt zu der Achse des Bösen und auch andere Wunden der gemeinsamen Geschichte brechen wieder auf.
Damit die Hibakusha in Nordkorea von Japan unterstützt werden können, muss sich zuerst die politische Beziehung normalisieren. Gleichzeitig muss es eine Möglichkeit der Hilfe auch ohne diplomatische Beziehungen geben. Müsste eine Ausnahme gemacht werden, damit sie wie die südkoreanischen behandelt werden. Aber Japan ist dazu nicht bereit.
Obwohl der oberste Gerichtshof 2015 entschieden hat, dass Japan für Arztkosten aller Hibakusha, egal wo sie leben, aufkommen muss, ist bisher nichts passiert. Am 15. August 1945 spricht Japans Kaiser Hirohito aus dem Radio zu seinem Volk. Das ostasiatische Land kapituliert. Doch das nicht nur wegen der zweiten Atombombe, sagt Historiker Sven Sala von der Sophia-Universität in Tokio, sondern vor allem wegen des Kriegseintritts Russlands.
Viele Historiker, auch gerade in Japan, betonen heute, dass das fast ein wichtigerer Punkt gewesen sei als die Atombomben. Denn für die Besatzungszeit Japans erwartete man sich in Japans Eliten von der Sowjetunion natürlich eine noch harschere Besatzungspolitik als von den USA.
In Japan ist der 15. August ein Gedenktag. Dabei müsste der eigentlich am 2. September sein, sagt der Historiker. Denn erst da wurde die Kapitulationsurkunde unterzeichnet. Und dann beginnt die Zeit der Aufarbeitung. Mit der tut sich Japan allerdings bis heute schwer. Besuch in der Funairi-Oberschule in Hiroshima. Im Fach Weltgeschichte geht es gerade um Napoleon und Okinawa. Tomoko Yanagi leitet die Schule seit einem Jahr. Beim Atombombenabwurf hatte die Schule mit mehr als 600 Toten die meisten Opfer zu beklagen. Friedenserziehung wird großgeschrieben, kritische Aufarbeitung der eigenen Geschichte nicht.
Unser Fokus liegt nicht darauf, den Kindern beizubringen, was Japan anderen asiatischen Ländern angetan hat.
Das sei zu politisch, räumt sie erstaunlich offen ein. Und dementsprechend ist auch das Ergebnis. Die Abiturienten haben alle den Spezialkurs Weltgeschichte belegt. Sie würden viel über die Atombombenopfer lernen, allerdings vor allem über die japanischen, sagt Kota.
Ich weiß, dass es Opfer anderer Nationalitäten gab, aber mehr auch nicht.
Nozomi hat gelernt, dass die Atombombe abgeworfen wurde, damit der Krieg schnell beendet wird. Allerdings zweifelt sie an dieser These.
Japan hätte den Abwurf verhindern können, wenn es schneller kapituliert hätte. Zu dem Zeitpunkt war es ja so, dass die amerikanischen Streitkräfte das Land bereits zur See und zu Land geschlagen hatten und die Niederlage absehbar war.
Doch selbst wenn sich Japan nur als Opfer sieht, hat das Land doch eine Verantwortung, der es gerecht werden müsse, findet Schülerin Nozomi.
Japan sollte sich wesentlich mehr für eine atomwaffenfreie Welt einsetzen und auch den Atomwaffenverbotsvertrag unterschreiben. Gerade weil Japan als einziges Land unter der Atombombe gelitten hat, kommt ihm eine besonders wichtige Rolle zu. Und es wäre wichtig, das Bewusstsein dafür in der gesamten Bevölkerung zu erhöhen.
Das war der Hintergrund. Geschichte aktuell. Vermeidbarer Angriff, schleppende Aufarbeitung. Die Atombombe auf Hiroshima vor 75 Jahren. Eine Sendung von Katrin Erdmann.